SRF 3.
Irland sagt Ja zur Homo-Ehe, und zwar deutlich. Schwule und Lesben sind überwältigt.
Never felt happier as I have this day,
yeah.
Because we did it.
So proud.
We did it. I'm so proud of this country.
I can't believe it. I'm so proud to be Irish.
Die Weltgesundheitsorganisation organisiert sich neu. Krisen wie die Ebola-Epidemie sollen künftig besser bewältigt werden können. Das irakische Militär startet seine Gegenoffensive. Die Stadt Ramadi soll von den IS-Terroristen befreit werden. Das Wetter heute und morgen ist es wechselnd bewölkt, in den Alpen lokal nass. Info 3, am Mikrofon ist Andi Lüscher. Meinungsumfragen hatten darauf hingedeutet, aber die Deutlichkeit überrascht. Die Republik Irland stimmt der Homo-Ehe zu mit einer Zweidrittelsmehrheit. Auch die Stimmbeteiligung übertraf die Erwartungen. Sie lag ungefähr bei 60%. Irland ist damit das erste Land, das per Volksabstimmung Ja sagt zur Homo-Ehe und damit zur Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren. Aus Dublin der Beitrag von Martin Aliot.
In a way, we're becoming, I think, a rainbow nation, where we have a huge amount of diversity.
Wir werden zu einer Regenbogennation mit viel Vielfalt, freute sich John Burton, stellvertretende Premierministerin Irlands, heute angesichts der Resultate. Ihre Labour-Partei hatte auf dem Verfassungsreferendum zur Gleichstellung der homosexuellen Ehe bestanden. Es war ein kühner Versuch. Keine andere Nation hat es bisher gewagt, diese Gleichstellung einer Volksabstimmung zu unterwerfen.
Winning this was important. Winning this big was hugely important because it sends, I think, a really important message first of all to ourselves as Irish people about who we are and what we stand for, about our generosity, about our decency.
Es war wichtig zu gewinnen. Es war noch wichtiger, deutlich zu gewinnen, sagte einer der führenden Befürworter, Colm O'Gorman. Das Resultat spreche eine deutliche Sprache über die irische Identität, über Prinzipien, Großzügigkeit und Anstand. Irland hat von West nach Ost in Stadt und Land zugestimmt. Außerhalb der Städte fiel das Votum etwas knapper aus, aber in den Arbeiterquartieren von Dublin stieg der Anteil der Befürworter auf 3/4 aller Stimmen. Die Stimmbeteiligung, namentlich unter jüngeren Leuten, übertraf sämtliche Erwartungen. Zahlreiche Emigranten waren eigens heimgekehrt, um Geschichte zu schreiben. Gesundheitsminister Leo Varadkar von der konservativen Fine Gael-Partei hatte erst vor wenigen Monaten bekannt gegeben, er sei schwul.
This referendum for so many people was personal, not just gay men or lesbians, but their friends, their families, their co-workers.
Das Referendumsergebnis spiegle persönliche Entscheidungen, nicht bloß für Schwule und Lesben, sondern auch für ihre Familien, ihre Freunde, ihre Kollegen. Das trifft wohl den Kern der Umwälzung. Die katholischen Stereotypen von Ehe und Familie konnten der Wirklichkeit nicht mehr standhalten. Die vielfältigen Lebensgeschichten, die in diesen Wochen erzählt wurden, stießen auf offene Ohren. Brüder, Töchter, Neffen und Tanten konnten sie bestätigen. Dagegen hatten die Appelle von der Kanzel keine Chance mehr.
And I think for me it wasn't just a referendum, it was more like a social revolution.
Varadkar nannte es weniger ein Referendum als eine gesellschaftliche Revolution. Man könnte auch Emanzipation sagen.
Die Zürcher CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin tritt als Mitglied des Zürcher Universitätsrats ab. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jonas Bischoff.
Sie werde im Juni nicht mehr zur Wiederwahl antreten, bestätigte Ricklin eine Meldung des Tagesanzeigers. Mit ihrer Verurteilung durch das Berner Obergericht vom letzten Dienstag habe der Entscheid nichts zu tun, sagte sie. Das Gericht hatte die CVP-Frau wegen Amtsgeheimnisverletzung in der Affäre Mörgerli schuldig gesprochen. Grund, dass sie als Universitätsrätin aufhöre, sei vielmehr, dass die CVP sonst im Rat übervertreten wäre, sagte Ricklin. Beim Brand in einem 800 Jahre alten Gästehaus in Schneitzelreuth in Oberbayern sind letzte Nacht wohl 6 Männer ums Leben gekommen. Einsatzkräfte haben inzwischen 5 Leichen gefunden. Nach dem 6. Vermissten wird weiter gesucht. 7 weitere Menschen sind laut Polizei zum Teil schwer verletzt worden. Insgesamt hätten sich 47 Menschen im Gästehaus aufgehalten, alle Angestellte einer Firma aus Niederbayern. Die Feuerwehr konnte den Brand erst am Vormittag unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar. Beim bisher schlimmsten Ausbruch der Vogelgrippe in den USA wurden bisher 40 Millionen Hühner und Truthähne notgeschlachtet. Fast ebenso viele Tiere sind laut dem Landwirtschaftsministerium vom aggressiven Erreger H5N2 betroffen. Als Folge davon sind die Preise für Eier in den USA um 80% gestiegen. Die besonders gefährliche Variante der Vogelgrippe war letztes Jahr im US-Staat Washington aufgetaucht. Sie wurde vermutlich von Wildtieren übertragen. Inzwischen sind 15 US-Staaten und 2 kanadische Provinzen betroffen. Auf Zypern sind die Präsidenten des türkischen und des griechischen Teils gemeinsam durch die zweigeteilte Inselhauptstadt Nikosia spaziert. Dies als Zeichen ihres Willens, die seit mehr als 40 Jahren andauernde Teilung der Insel zu überwinden. Die beiden Politiker tranken zusammen lokalen Schnaps und unterhielten sich mit Bürgern beider Teile. Sie erklärten, sie würden unermüdlich arbeiten, um eine Lösung zu finden. Zypern wurde 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. In Kenia ist eine italienische Nonne selig gesprochen worden. Die Zeremonie für Schwester Irene Stefani von den Consolate-Missionaren fand gemäß Medienberichten vor etwa 100.000 Gläubigen statt, die aus aller Welt in die zentralkenianische Stadt Nyeri gepilgert waren. Schwester Irene arbeitete von 1915 bis 1930 in Kenia. 1930 starb sie, 39-jährig, an Pest. Das Wetter. Morgen gibt es beidseits der Alpen ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Im Westen scheint die Sonne häufiger. Die Temperatur liegt im Norden bei 18, im Süden bei 22 Grad.
Info 3 Abend.
Als in Westafrika die ersten Fälle von Ebola auftauchten, Anfang 2014, da konnte man noch nicht ahnen, welches Ausmaß das annehmen würde. Heute steht fest, dass das Virus über 11.000 Tote gefordert hat, hauptsächlich in Guinea, Liberia und Sierra Leone. Die Ebola-Krise hat schonungslos Schwächen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO offengelegt. Die WHO reagierte zu spät und zu zögerlich. Um bei einer nächsten Krise besser gerüstet zu sein, hat sie nun weitreichende Reformen beschlossen. Ich habe Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion gefragt, wie sehen diese Reformen aus?
Zum einen will die WHO fitter werden für solche Notfälle. Dafür wird sie ihre bisher verstreuten Notfallfachleute unter einem Dach vereinen, wird fehlendes Know-how holen und sich eine klare Führungsstruktur geben. Zusätzlich soll ein globales Netzwerk von medizinischem Einsatzpersonal aufgebaut werden. Dieses Personal ist nicht bei der WHO angestellt, aber es kann im Notfall schnell in ein Krisengebiet geschickt werden und die WHO soll dieses Netzwerk koordinieren. Und drittens soll die WHO einen Notfallfonds von 100 Millionen Dollar bekommen.
Was soll denn die WHO mit diesem Notfallfonds besser machen können?
Ja, sie soll schneller reagieren können. Das war ja die Hauptkritik, dass sie eben viel zu lange gebraucht hat, bis in Westafrika die Hilfe angelaufen ist. Und ein wichtiger Grund für die Verzögerung war, dass es viele Monate dauerte, bis die WHO von den Staaten das Geld zusammen gebettelt hatte, um die Hilfsaktion starten zu können. Und der neue Notfallfonds soll solche Verzögerungen verhindern und eine erste schnelle Reaktion ermöglichen.
100 Millionen Dollar, das ist ziemlich viel Geld. Bekommt die WHO das von ihren Mitgliedern?
Vorderhand liegt es noch nicht auf ihrem Konto. Es soll von einzelnen Ländern freiwillig gespendet werden. Bisher gibt es nur wenige Zusagen. Ich nehme aber schon an, dass die Summe zusammenkommen wird. Aber es ist schon so, die WHO muss ums Geld kämpfen. Sie hat zwar durch die jetzt beschlossenen Reformen neue Aufgaben bekommen, aber ob sie dafür genügend Mittel bekommen wird, das ist offen. Die 194 Mitgliedsländer haben der WHO jetzt in Genf zwar auch erlaubt, ihr Budget um 8% aufzustocken, aber auch dieses Geld muss sie von willigen Gebern zusammenbetteln. Allgemeine Erhöhungen der Staatsbeiträge wurden abgelehnt.
Nun war die WHO ja nicht die einzige Organisation, die mit der Ebola-Epidemie in Westafrika überfordert war. Gibt es andere Bestrebungen, damit künftig eben schneller reagiert werden kann?
Ja, an sich gibt es ein globales Abkommen, das alle Länder dazu verpflichtet, eine Epidemie eben selbst bekämpfen zu können. Die Realität sieht anders aus. Dutzende arme Länder sind dazu nicht fähig. Nun soll dieses globale Abkommen so gestärkt werden, dass sich dies ändert. Wie das angesichts der enormen Mängel und knappen Kassen in vielen Ländern zu erreichen ist, das bleibt aber unklar.
Thomas Häusler zu den Reformen bei der WHO.
Info 3 Abend.
Die IS-Terroristen sind in Irak auf dem Vormarsch. Das zeigte sich vergangenes Wochenende, als sie die Stadt Ramadi einnahmen und das irakische Militär dort vertrieben. Nun will das Militär die Stadt zurückerobern. Björn Blaschke.
Soldaten der irakischen Armee und mit ihnen verbündete schiitische Milizen haben nach offiziellen Angaben aus Bagdad eine Gegenoffensive gestartet. Das Ziel, die Kämpfer der Terrororganisation, die sich Islamischer Staat nennt, sollen aus Ramadi vertrieben werden. Erst vergangenen Sonntag hatten IS-Kämpfer Ramadi eingenommen, danach zogen sich schiitische Milizionäre zusammen und verbündeten sich mit der irakischen Armee, um Ramadi zu befreien. Khaled al-Obeidi, Verteidigungsminister der irakischen Regierung, besuchte gestern noch Stellungen. Wir sind hier an der Front. Die Moral der Truppe ist sehr gut. Ihre Stellungen sind stark ausgebaut. Der Feind versucht, unsere Verteidigung zu durchbrechen, aber unsere mutigen Soldaten und Polizisten werfen sie zurück und so Gott will, wird der Feind nichts erreichen. Wir werden unser Bestes tun und wir sind entschlossen, die Provinz Anbar sehr bald zurückzuerobern. Sollte es den irakischen Einheiten und den schiitischen Milizen nicht gelingen, Ramadi zurückzuerobern, sollten sie gar selbst vom IS in die Flucht geschlagen werden, Entwicklungen, die durchaus möglich sind, dann könnten sich die Terroristen, die jetzt in Ramadi sind, mit den IS-Kämpfern vereinen, die schon seit längerem die Stadt Fallujah kontrollieren. Und damit wäre das gesamte Gebiet zwischen Bagdad und der irakischen Grenze zu Syrien und zu Jordanien unter IS-Kontrolle. Die vergangenen Monate haben indes gezeigt, dass sich die Kämpfe zwischen dem IS und den Einheiten der irakischen Regierung oft über Monate hinziehen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sollen in den zurückliegenden Tagen allein etwa 55.000 Menschen aus Ramadi geflohen sein, zusätzlich zu den mehr als 100.000, die Hauptstadt der Provinz Anbar schon zuvor verlassen hatten. Jetzt heißt es aus den Vereinten Nationen, dass deren Mitarbeiter etwa 40.000 Menschen mit Nothilfen versorgen müssen, also mit überlebenswichtigen Gütern, Wasser, Essen, Decken. Die größte Ansammlung von Flüchtlingen soll sich vor einer Brücke konzentrieren, die über den Euphrat in Richtung Bagdad führt. Die Brücke wurde von den irakischen Behörden gesperrt, wie es heißt, um zu verhindern, dass mit den Flüchtlingen, die nach Bagdad wollen, Terroristen in die irakische Hauptstadt einsickern.
In der deutschen Fußball-Bundesliga spielt sich derzeit ein wahrer Krimi ab. Es läuft die Schlussphase der letzten Spielrunde. Nicht weniger als 6 Vereine können noch absteigen. Auch viele Schweizer Fußballer sind in den Abstiegskampf involviert. Wer am Schluss weint und wer lacht, darüber berichtet SRF 3 in einer guten halben Stunde. Das war Info 3, Redaktion Miriam Knecht und Andi Lischer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.